Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Es ist ein warmer Sommertag, Ende Juli 1985. Die Art von Tag, an dem man zum Baden an den nächsten See fährt und es sich im Schatten eines großen Baumes zum Picknicken gemütlich macht. Die Art von Tag, an dem die Sonne nicht nur Wärme, sondern auch Leichtigkeit bringt und das Lachen von herumtobenden Kindern vielerorts zu hören ist. Doch im Hause eines Ehepaares in einem kleinen Dorf in der Schweiz, gleich hinter dem Garten mit den ordentlich geschnittenen Hecken, herrscht Stille. Vor 5 Tagen hat Bruno seine Frau Christine als vermisst gemeldet. Seit 5 Tagen ist ihre Seite des Bettes leer und ihre Matratze kalt.
Im Nachbarhaus, nur wenige Schritte entfernt, sitzt Christines Mutter am Küchentisch. Sie starrt auf die Kaffeetasse vor sich, deren Inhalt längst kalt geworden ist. Neben ihr geht der Vater auf und ab, seine Hände tief in die Hosentaschen vergraben. Sie können es nicht begreifen. Ihre Tochter hätte sich doch gemeldet, hätte angerufen, geschrieben, irgendetwas. Draußen rollt ein Polizeiwagen durch die Straßen. Die Nachbarn stehen an ihren Zäunen und flüstern miteinander. Ein Mensch verschwindet nicht so einfach. Was ist passiert, von dem niemand hier weiß? Wo ist die junge Frau mit dem freundlichen Lächeln und dem großen Herzen? Wo ist Christine?
Schwarze Akte.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit Anne Luckmann.
Und mit Patrick Strohbusch. Hallo. Und viele von euch wünschen sich ja immer Fälle aus der Schweiz. Also erstaunlich viele Leute schreiben uns das bei Instagram. Und deswegen haben wir auch heute für euch einen Fall aus der Schweiz, den wir erzählen möchten. Denn der heutige Fall führt uns in die Gemeinde Kersatz. Die liegt wenige Kilometer außerhalb der Stadt Bern. Wer jetzt die Karte der Schweiz nicht unbedingt vor Augen hat, dem erklären wir es aber nochmal gerne, denn Bern liegt tendenziell eher im Westen, und zwar in einem Kanton, der ebenfalls Bern heißt. Durch diesen Kanton Bern führt die Grenze zwischen der deutschsprachigen und der französischsprachigen Schweiz. Er zählt sowohl flächenmäßig als auch bevölkerungsmäßig als zweitgrößter Kanton des Landes. Die Stadt Bern ist der Hauptort des Kantons und gilt sogar als eine Art Hauptstadt der gesamten Schweiz, genauer gesagt als ihr Bundessitz.
Ganz in der Nähe dieser Stadt befindet sich die kleine Ortschaft Kersatz, um die es heute auch gehen wird. Kersatz ist eine 4700 Seelengemeinde, die am Fuße eines Berges liegt, umgeben von grünen Feldern, Wäldern und sanften Hügeln, mit Blick auf die Berner Alpen. Eine idyllische Kulisse für ein grausames Verbrechen, das als einer der umstrittensten Kriminalfälle in die Geschichte der Schweiz eingehen wird.
Es ist der 28. Juli 1985, als Bruno seine Frau Christine vermisst meldet. Ein Sonntag. Bruno und Christine sind zu diesem Zeitpunkt ungefähr schon 2 Jahre miteinander verheiratet. Sie ist 23 und er ist 27 Jahre alt. Über Brunos Hintergrund ist gar nicht so viel bekannt. Außer, dass er als Sanitärzeichner arbeitet. In anderen Regionen wird sein Job auch als Sanitärplaner oder Haustechnikplaner bezeichnet. Er kümmert sich also um die Planung und Visualisierung von sanitären Anlagen und Systemen in Gebäuden.
Über Christine wissen wir dafür etwas mehr. Sie wurde im Alter von 8 Monaten adoptiert und ist genauso wie ihre Adoptivschwester sehr behütet aufgewachsen. Sie wird von ihren Mitmenschen als freundliche, herzliche und treue Person geschätzt, auf die man sich halt immer verlassen kann. Mit Anfang 20 hat Christine Bruno geheiratet und lebt seitdem mit ihm in einem Einfamilienhaus in Kersatz, direkt neben dem Haus ihrer Eltern. Christine scheint in ihrer Ehe aufzugehen. Der Spiegel schreibt, dass sie ihrem Mann fürsorglich, gewissermaßen hausmütterlich zugetan sei.
An den Abenden, an denen Bruno außer Haus ist, da verbringt sie ihre Zeit gern mit Nähen. Sie hat sich eine kleine Schneiderstube eingerichtet, die sie selbst als Atelier Christine bezeichnet und in der sie sich sehr wohl fühlt. Wie das eben so ist in einer kleinen Ortschaft, wissen die Nachbarn schnell, was der andere so tut. Oder auch nicht. Ihnen fällt also auf, dass Christine schon wenige Monate nach der Hochzeit abends häufiger alleine ist. Und sie fragen sich, wo verbringt Bruno eigentlich immer so seine Abende? Diese Frage stellen sich besonders auch Christines Eltern, die ja direkt nebenan wohnen und ebenfalls bemerken, dass ihre Tochter viel alleine ist. Und nicht nur das.
Bruno haben sie ursprünglich als sehr freundlichen und respektvollen jungen Mann kennengelernt, dem sie ihre Tochter gern anvertraut haben. Doch kaum, dass nach der Heirat der Alltag eingekehrt ist, mussten sie feststellen, dass Bruno gar nicht der Wunschehepartner ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Zum Beispiel ist er immer häufiger nicht zu Hause, was bei den Eltern einen unguten Verdacht erweckt. Und das wollen sie auf gar keinen Fall so hinnehmen. Ihr Leben lang haben sie Christine beschützt und nur ihr Bestes gewollt. Das wird jetzt nicht aufhören. Ob Bruno eine Affäre hat? Je länger Christines Eltern darüber nachdenken, desto überzeugter sind sie davon.
Dazu kommen solche Ärgernisse wie, dass Bruno sich weigert, der Religionsgemeinschaft von Christine und ihren Eltern beizutreten, den evangelisch-taufgesinnten. Kurze Erklärung, die Gemeinschaft evangelisch-taufgesinnter, die geht auf einen Schweizer Pfarrer zurück, der die Bewegung im 19. Jahrhundert gegründet hat. Diese Gemeinschaft legt besonderen Wert auf den persönlichen Glauben, die Erwachsenentaufe und eine klare Trennung von Kirche und Staat. Die Gläubigen streben ein Leben nach biblischen Prinzipien an, was sich häufig in einem einfachen und bescheidenen Lebensstil äußert, fernab von weltlichen Einflüssen.
Zu diesen weltlichen Einflüssen zählen auch universitäre Ausbildungen, Radio, Fernsehen und die Lektüre von Romanen. Auch das Thema Verhütung wird von einigen Mitgliedern der Bewegung kritisch gesehen, selbst zwischen Ehepartnern, weshalb sehr kinderreiche Familien nicht unüblich sind. Ja, und auf all das hat Bruno halt keine Lust. Sehr zum Missfallen der Schwiegereltern. Immer wieder suchen sie die Konfrontation. Ihrer Ansicht nach wollen sie nur das Beste für ihre Tochter, merken aber nicht, wann sie damit eine Grenze überschreiten.
Aus Sicht von Bruno, aber auch von Christine selbst, mischen sich ihre Eltern ziemlich krass und auf eine sehr übergriffige Art in ihr Leben ein. Christines Mutter zum Beispiel soll wohl mehrmals täglich bei ihrer Tochter vorbeischauen und sie kaum aus den Augen lassen. Es liegt also nahe, dass es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Christine und Bruno auf der einen Seite und den Eltern auf der anderen Seite kommt. Diese ganze Situation wird aber noch dadurch verkompliziert, dass es auch zwischen Christine und Bruno selbst immer wieder zu Konflikten kommt, aus den unterschiedlichsten Gründen.
Werbung. Werbung Ende.
Einer dieser Gründe ist sicherlich, dass er zunehmend abends weg ist und dass auch Christine so ihre Vermutungen hat, was das denn bedeuten könnte. Allerdings ergreift sie deshalb nicht so krasse Maßnahmen wie ihre Eltern, die dem Schwiegersohn auch nachts mal mit einem Fernglas hinterher spionieren sollen. Christine scheint den Status quo mit ihrem Ehemann einfach zu akzeptieren. Das ist also so ziemlich die Lage, in der Christine nun verschwindet. Bruno meldet seine Frau also an jenem Sonntag im Juli 1985 als vermisst. Er berichtet der Polizei, dass er sie zuletzt am Tag vorher, also am Samstagmorgen, gesehen habe, als sie mit ihrem Mofa losgefahren ist. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.
Ganz wesentlich für die Suche nach einer vermissten Person ist ja immer, was diese Person in den Stunden zuvor gemacht hat. Den Freitagabend, also dem Abend vor Christines Verschwinden, hat Bruno mit seiner Frau zu Hause verbracht. Zumindest zum Teil. Zum Abendessen gab es Toast Hawaii mit Ananas oder Birne. So genau weiß Bruno das nicht mehr. Laut Bruno habe gegen 21.30 Uhr die Polizei geklingelt. Und zwar, um einen Hund bei ihnen abzuholen, der dem Paar zugelaufen war. Danach sei Bruno mit dem Auto weggefahren, um erst eine Runde joggen zu gehen und sich dann mit einigen Kollegen in einer Gaststätte zu treffen. Gegen 23 Uhr sei er dann wieder zu Hause gewesen.
Christine selbst habe den ganzen Abend zu Hause verbracht und in der Zeit unter anderem den Haushalt erledigt. Ihre Eltern berichten, sie noch gegen 21.45 Uhr auf dem Schlafzimmerbalkon gesehen zu haben, als Christine wegen eines aufziehenden Gewitters Wäsche von der Leine genommen hat. So viel also erstmal dazu. Warum die Geschehnisse an diesem Abend so wichtig sind, das wird im Verlauf der Folge noch deutlicher werden. Jedenfalls berichtet Bruno weiter, dass sie am Samstagmorgen noch zusammen gefrühstückt hätten und Christine dann mit ihrem Mofa nach Bern gefahren sei. Eigentlich wollten Bruno und Christine sich um 10 Uhr in Bern in einem Café treffen, doch Bruno hat dort wohl vergeblich auf sie gewartet. Ihr Mofa hat er später an einer Straßenbahnhaltestelle am Stadtrand gefunden.
Das ist jetzt also der Stand der Dinge. Und die Tage ziehen ins Land und die Suche nach Christine verläuft ergebnislos. Alle sorgen sich sehr um die 23-Jährige. Die Möglichkeit, Christine könne einfach aus freien Stücken abgehauen sein, die zieht niemand so wirklich in Betracht. Dafür schätzen alle Christine als zu pflichtbewusst und treu ein. Ihre Eltern können die Sorge um ihre Tochter kaum noch aushalten. Besonders stößt ihnen bei der ganzen Sache auf, dass Bruno ihre Sorge, zumindest in diesem Ausmaß, nicht zu teilen scheint. Als Christine gerade einmal 6 Tage verschwunden ist, da eröffnet Bruno seinen Schwiegereltern, dass er eine Freundin habe und an diesem Abend bei deren Familie auf einem Gartenfest eingeladen sei.
Und damit bestätigt er das, was Christines Eltern schon immer befürchtet haben. Bruno hat ihre Tochter betrogen. Dass diese Freundin mit dem Gartenfest in Wahrheit mindestens die 3. Affäre ihres Schwiegersohnes ist, wissen die Eltern zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Sie haben aber wohl mitbekommen, dass Bruno plant, im nächsten Jahr aus dem gemeinsamen Haus mit Christine auszuziehen. Er wirkt nicht, als würde er damit rechnen, dass sie jemals zurückkommt. Bruno macht sich also an diesem 1. August 1985, das ist ein Donnerstagabend, auf zum Gartenfest seiner Geliebten.
Und Christines Eltern wissen, dass jetzt ihre Chance gekommen ist. Das Haus ist leer und unbeobachtet. Jetzt oder nie. In der Hoffnung, irgendeinen Hinweis auf den Verbleib ihrer Tochter zu finden, durchsuchen die Eltern also das Haus, von oben bis unten. Sie wissen einfach nicht, was sie sonst tun sollen. Und, wir wollen es auch gar nicht mehr länger hinauszögern, im Keller des Einfamilienhauses, da machen sie eine grausige Entdeckung. Denn dort steht eine große Tiefkühltruhe, die Christines Mutter öffnet.
Ihr Schrei ist vermutlich in der ganzen Nachbarschaft zu hören. Dort, in der Tiefkühltruhe, liegt ihre Tochter Christine. Nackt, steif gefroren, mit einem grauen Müllsack über dem Kopf. Der Sack ist am Hals verschnürt, offenbar um das Blut aufzufangen. Auch Christines Beine sind zusammengebunden, und zwar mit einer Nylonschnur. Das lässt sich schnell erkennen, da Christine kopfüber in der Truhe steckt. Vor Gericht wird Christines Mutter später aussagen, dass sie in dem Moment gedacht habe, man müsse Christine einfach nur schnell wieder auftauen, damit ihre Tochter weiterleben könne.
Die Mutter legt ihre Hand auf den gefrorenen Körper der Tochter und ihr Gehirn will die Information einfach nicht verarbeiten, die ihre Augen ihr senden. Die Polizei ist schnell vor Ort, steht allerdings vor einem großen Problem. Denn Christines Leiche lässt sich nicht einfach so aus der Truhe heben, da der Kopf an der Seite angefroren ist. Also schleppen etwa 1 Dutzend Polizisten die gesamte Truhe samt Leiche aus dem Haus, damit sie in der Gerichtsmedizin in Ruhe untersucht werden kann.
Dort stellt man recht schnell fest, dass Christine nicht durch Unterkühlung gestorben ist, sondern dass sie erschlagen wurde. Und zwar mit einem Hammer oder einem ähnlich harten Gegenstand, mit dem der Täter sie am Kopf angegriffen hat. So erklärt sich auch die Plastiktüte. Christine hat dabei wohl so viel Blut verloren, dass der Täter das ganze Blut irgendwie auffangen musste, damit keine Spuren vom Tatort bis zur Kühltruhe führt. Denn dass die Kühltruhe selbst nur der Ort ist, an dem die Leiche versteckt werden sollte und nicht der Tatort selbst, das ist ebenfalls schnell klar.
Der Tod ist letztendlich durch Ersticken eingetreten. Vermutlich durch den Müllsack, den der Täter der schwer verletzten, aber noch lebenden Christine über den Kopf gezogen haben muss. Die Herausforderung ist es jetzt, den Todeszeitpunkt festzustellen. Denn da die Leiche tiefgekühlt ist, können die gängigen Verfahren wie Leichenstarre, Totenflecken oder die Messung der Körpertemperatur dazu nicht angewandt werden. Also analysiert man den Mageninhalt. Denn man weiß ja aus Brunos Erzählungen, dass Christine am Abend vor ihrem Verschwinden Toast Hawaii gegessen hat.
Die Idee ist also nun zu schauen, wie sehr das Essen schon verdaut ist, um so Rückschlüsse auf den möglichen Todeszeitpunkt ziehen zu können. Der Gerichtsmediziner stellt nun fest, dass Christines Magen nicht sehr voll ist. Er findet unter anderem Spuren von Koffein sowie einige schwarze verkohlte Partikel, die theoretisch von einem verkohlten Toast stammen könnten. Alles eher in Form einer flüssigen Brühe. Ein Detail, das später noch wichtig werden wird.
Die Rückstände stammen entweder von einer größeren Mahlzeit, die schon länger her ist, oder von einem kleineren Snack, der ungefähr 2 bis 4 Stunden vor dem Tod zu sich genommen wurde. So viel erstmal dazu. Dieser Toast Hawaii wird im weiteren Verlauf des Falls noch eine enorme Wichtigkeit bekommen. Und es ist zu vermuten, dass noch nie in einem Mordfall ein Toast Hawaii so eine Rolle gespielt hat wie in diesem hier. Aber eins nach dem anderen. Denn kaum, dass Christines Leiche gefunden wurde, haben sowohl ihre Eltern als auch die Polizei schon einen Verdacht, wer der Mörder sein könnte. Es gibt nur diese eine Person, die das Verbrechen unentdeckt begangen und dazu auch noch ein Motiv haben könnte. Bruno.
Das Narrativ steht fest, noch bevor Bruno sich überhaupt zu dem Verdacht äußern kann. Er muss Christine aus dem Weg geschafft haben, um endlich mit seiner Affäre zusammen zu sein. Diese junge Frau, bei deren Eltern Bruno gerade auf dem Gartenfest ist, während bei ihm zu Hause die Kühltruhe mit der Leiche seiner Ehefrau aus dem Haus getragen wird. Diese junge Frau stammt übrigens aus einer wohlhabenden Schweizer Familie. Eine Heirat mit ihr würde Bruno einen sozialen Aufstieg bedeuten. Umso mehr Motiv, Christine zu töten, finden alle.
Ihr merkt vielleicht schon, was so ein bisschen die Krux an diesem Fall ist. Wirklich alle sind sich einig, dass es Bruno war. Die Polizei startet nicht einmal richtige ergebnisoffene Ermittlungen, sondern ermittelt von Anfang an nur gegen Bruno, der zugegeben für die Tatnacht kein Alibi hat. Aber dennoch, korrekte Ermittlungen laufen anders ab. Also, lasst uns die ganzen Details jetzt nochmal ordnen. Thema Tatzeit. Man geht davon aus, dass die Tat am späten Freitagabend passiert ist, nachdem Christine den Toast Hawaii gegessen hat. Wir erinnern uns kurz, was an diesem Abend alles passiert ist.
Etwa gegen 20 Uhr haben Christine und Bruno zu Abend gegessen. Dann ist anderthalb Stunden später, also gegen 21.30 Uhr, die Polizei vorbeigekommen, um den Hund abzuholen, der dem Paar zugelaufen ist. Christines Eltern haben Christine dann gegen 21.45 Uhr auf dem Balkon des Schlafzimmers gesehen, wo sie Wäsche abhing, damit diese von einem heraufziehenden Sturm nicht weggeweht wird. 21.45 Uhr ist auch die Zeit, zu der Bruno gerade mit dem Auto losgefahren ist, um joggen zu gehen und dann noch eben ein Bierchen mit Kollegen in einer Kneipe zu trinken. Gegen 23 Uhr ist Bruno dann wiedergekommen.
Es ist also möglich, dass Christine zu der Zeit schon geschlafen und Bruno sie direkt nach der Ankunft zu Hause im Bett angegriffen hat. Das würde sich mit der Einschätzung decken, dass Christines letzte Mahlzeit vor Eintritt des Todes ungefähr 2 bis 4 Stunden her gewesen sein könnte. Wobei auch das schon knapp wird. Brunos Erzählung, seine Frau sei am Samstagmorgen mit dem Mofa in die Stadt gefahren, wird als Lüge abgetan. Es gibt zwar eine Bekannte, die Christine an dem Samstagmorgen gesehen haben will, aber auch ihre Aussage wird als nicht glaubwürdig eingestuft. Bruno muss sich, so die Polizei, die Geschichte mit dem Mofa ausgedacht haben, um seine Spuren zu verschleiern und die Möglichkeit in den Raum zu stellen, Christine könne einfach abgehauen sein.
So, und jetzt zum Tatort. Vermutlich das Ehebett. Denn dort findet man einen kleineren Blutfleck auf der Matratze. Ein weiterer Blutfleck befindet sich in der Waschküche. Man geht also davon aus, dass Bruno seine Frau vom Schlafzimmer in den Keller getragen und danach sämtliche Sachen gewaschen haben könnte, die mit ihrem Blut in Berührung gekommen sind. Und apropos Blut, kommen wir zur Tatwaffe.
Man weiß nur das, was die Autopsie ergeben hat, nämlich, dass es sich um einen sehr harten Gegenstand, wie zum Beispiel einen Hammer, gehandelt haben muss. Die Nylonschnur und der Müllbeutel, mit denen Christine gefesselt und vermutlich erstickt wurde, sind beide im Haushalt des Paares zu finden. Von der Tatwaffe selbst fehlt aber jede Spur. Es gibt noch weitere Indizien, die gegen Bruno ausgelegt werden können. Dazu gehört zum Beispiel die Tatsache, dass er sich wohl kurz vor Christines Verschwinden bei einer Anwältin über die finanziellen Folgen einer Scheidung erkundigt haben soll.
Und Bruno soll seiner Geliebten einen Brief geschrieben haben, mit folgendem Inhalt, wie die Neue Zürcher Zeitung berichtet. Zitat: Die Würfel sind gefallen. Mit diesem Satz kann ich endlich beginnen, meinen lang gehegten Wunsch zu verwirklichen und aus dem Lügengebälk meiner Ehe auszusteigen. Und weiter heißt es darin: Den Abschluss habe ich eingeleitet und die Abrechnung wird mir vorgelegt werden. Die Polizei vermutet, dass Bruno die Leiche seiner Frau nur übergangsweise in der Kühltruhe verstecken wollte, bis er einen besseren Ablageort für sie gefunden hat. Doch dann ist Christines Kopf an der Wand festgefroren, wodurch es unmöglich geworden sei, die Leiche aus der Truhe zu heben, ohne sie aufzutauen.
Bruno wird noch am selben Tag festgenommen, an dem Christines Eltern die Leiche in der Kühltruhe entdecken. Mitten auf dem Gartenfest seiner Geliebten. Nach seiner Festnahme erklärt er, mit dem Tod seiner Frau nichts zu tun zu haben. Richtige Beweise gegen ihn gibt es ja auch gar nicht. Alles, was wir gerade aufgezählt haben, sind ja nur Indizien. Doch das soll auf dem Weg zu seiner Verurteilung keine Hürde darstellen. Nur ein Hindernis, wie sich noch zeigen wird. Der Prozess gegen Bruno beginnt am 9. November 1987, also etwas mehr als 2 Jahre nach seiner Festnahme. Der Prozess dauert insgesamt 4 Wochen und findet vor einem Geschworenengericht in Bern statt.
Es bleibt dabei, dass es ein reiner Indizienprozess wird. Das bedeutet, in den 2 Jahren seit Brunos Festnahme bis zu Prozessbeginn konnten keine handfesten Beweise gegen ihn gefunden werden. Und dennoch scheinen die Richter und einige der Geschworenen schon von Anfang an von Brunos Schuld überzeugt zu sein. Das ist ja auch genau das Problem, das wir vorhin schon einmal angesprochen haben. Brunos Schuld steht fest, bevor sie ihm überhaupt nachgewiesen werden kann. Das Gericht, das über Brunos Schicksal entscheiden wird, steht ihm also nicht neutral gegenüber. Im Gegenteil, man sieht in erster Linie nur die Indizien, die Bruno belasten, und spricht gar nicht wirklich über die, die ihn entlasten könnten.
Wir nennen jetzt mal ein paar Beispiele. Angefangen mit dem gerichtsmedizinischen Gutachten und dem Toast Hawaii, über den wir ja heute schon ein paar Mal gesprochen haben. Es ist nämlich so, dass es 2 unterschiedliche Versionen von diesem Gutachten gibt, die sich deutlich voneinander unterscheiden. Im ersten Gutachten, das hatten wir ja vorhin schon erwähnt, als es um die Autopsie ging, da ist von Spuren von Koffein die Rede und von schwarzen Partikeln, die theoretisch auf einen verkohlten Toast hindeuten könnten. Es heißt in diesem Gutachten außerdem, der Mageninhalt sei sehr dünnflüssig gewesen.
Der Punkt hier ist, ein Toast Hawaii wird im Ofen gebacken, wo er gar nicht auf die gleiche Weise wie in einem Toaster verkohlt werden kann. Vorausgesetzt, er ist komplett mit Käse bedeckt. Sind diese schwarzen Partikel also wirklich Rückstände von einem Toast Hawaii oder möglicherweise doch von einem schnellen Toastfrühstück am Samstagmorgen? Das ist die Frage. Und hat einen entscheidenden Einfluss auf die Rekonstruktion der Tat, da ja allein die Analyse des Mageninhalts die Tatzeit bestimmen kann. Während des Prozesses fördert der Gerichtsmediziner, der schon das erste Gutachten angefertigt hat, nun eine etwas andere Version seiner Untersuchungsergebnisse zutage.
In dieser neuen Version setzt er den Fokus auf noch weitere Rückstände im Magen, wie zum Beispiel mikroskopisch kleine Rückstände von Ananas, Birne und Zellen, die tierischen Muskelfasern entsprechen, sowie Spuren von Molkeprotein und Casein, sprich Ananas, Birne, Fleisch und Käse. Also ziemlich genau ein Toast Hawaii. Das ist besonders interessant, weil Bruno ja gesagt hat, dass Christine ihren Toast auch manchmal gern mit Birne statt mit Ananas isst. Von den schwarzen Partikeln ist plötzlich gar nicht mehr die Rede in diesem Bericht und der Mageninhalt wird als stückig und nicht mehr als flüssig bezeichnet. Wie passt das alles zusammen?
Es wirkt alles so, als wolle der Gerichtsmediziner wirklich sicher gehen, dass man Toast Hawaii im Magen findet, damit die Tatzeit eindeutig auf den späten Freitagabend gelegt werden kann. Ein Zeitpunkt, zu dem Bruno mit Christine allein war. Das ist einer von vielen Kritikpunkten, denen sich das Gericht später stellen muss. Ein weiteres Problem an der Beweisführung des Gerichts ist die Sache mit dem Tatort. Die Richter gehen nur deshalb davon aus, dass der Mord im Schlafzimmer geschehen ist, weil man diesen einen kleinen Blutfleck auf der Matratze gefunden hat. Andere Indizien dafür gibt es nicht.
Doch ist es möglich, jemanden mit einem Hammer oder einem anderen harten Gegenstand zu erschlagen und die blutende Leiche ohne irgendwelche Spuren vom Schlafzimmer 2 Stockwerke tiefer in die Kühltruhe zu verfrachten? Kritiker zweifeln an, dass selbst ein noch so pedantischer Täter nicht alle Spuren hätte beseitigen können, ohne irgendwelche Rückstände zu hinterlassen. Dieses Argument mit den fehlenden Spuren könnte man also durchaus als ein Indiz sehen, das Bruno entlasten könnte. Aber es wird vom Gericht gar nicht wirklich berücksichtigt. Und ja, es wurde auch ein Blutfleck in der Waschküche gefunden. Doch der ermöglicht keine Rückschlüsse auf den Tatort, eben weil es auch nur ein kleiner Blutfleck ist. Vielmehr ist davon auszugehen, dass der Täter tatsächlich seine Spuren verwischt und möglicherweise die blutige Wäsche gewaschen hat.
Doch wenn er den einen Blutfleck im Bad und den auf der Matratze übersehen hat, wie kann es dann sein, dass es im ganzen Haus sonst auf dem Weg zum Keller keine weiteren Spuren gibt? Hat er wirklich so gut gewischt? Oder ist der Tatort vielleicht ein ganz anderer? Nicht nur die Beweisführung ist in diesem Prozess kritisch zu betrachten, sondern auch die Art und Weise, wie mit Zeugen umgegangen wird. Zum Beispiel die Tatsache, dass man den Zeugen viele Suggestivfragen und weniger ehrliche, offene Fragen stellt. Bei Suggestivfragen wird der antwortenden Person immer schon eine Antwort nahegelegt. In der Frage selbst sind dann schon Annahmen oder Erwartungen impliziert, die eine objektive Beantwortung extrem erschweren.
Es macht ja zum Beispiel einen Unterschied, ob du einen Zeugen einfach fragst, was er an jenem Juliabend gesehen hat, oder ob du ihn fragst, ob er den Täter an jenem Juliabend in der Nähe des Tatorts gesehen hat. Aus diesem Grund sind solche Suggestivfragen in einem gerichtlichen Kontext als extrem problematisch zu betrachten. Trotz allem, trotz aller Einwände, die es gibt, trotz der Tatsache, dass weder Tatzeit noch Tatort, Tatwaffe noch der Tathergang eindeutig und zweifelsfrei bestimmt werden können, hält das Gericht es für erwiesen, dass Bruno seine Frau Christina aus reinem Egoismus umgebracht hat.
Am 4. Dezember 1987, also etwa 2,5 Jahre nach der Tat, wird Bruno des Mordes schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch damit ist der Fall noch lange nicht vorbei. Im Gegenteil, die ganze Story nimmt jetzt erst so richtig Fahrt auf. Denn am 2. Januar 1988, also knapp einen Monat nach der Verurteilung, reichen 4 Geschworene offiziell Beschwerde bei der Justizkommission ein. Ihr Vorwurf lautet, dass die am Urteil mitwirkenden 3 Oberrichter Zeugen und Laiengeschworene massiv beeinflusst und die Unschuldsvermutung des Angeklagten verletzt hätten.
Unter anderem seien Sätze gefallen wie: Ein Freispruch wäre ein Justizirrtum oder jetzt haben wir ihn, das Aas. Kurzum, sie glauben, Bruno sei zu Unrecht verurteilt worden. Man habe ihn schuldig gesprochen, da man es so gewollt habe, ohne ihm die Tat wirklich zweifelsfrei nachweisen zu können. Eine der Geschworenen gründet sogar einen Unterstützungsverein mit dem Namen Fairness im Fall Z. Z deswegen, weil der Nachname von Christine und Bruno mit dem Buchstaben beginnt. Das Ziel dieses Vereins ist es, ein neues Verfahren und eine Revision des Urteils zu erwirken. Die Mitglieder setzen sich intensiv mit den Hintergründen des Mordes auseinander und versuchen, neue Erkenntnisse und Möglichkeiten der Beweisführung zu finden.
Aber alle Bemühungen scheinen zunächst vergeblich. Das Gericht verteidigt das Urteil weiterhin als vertretbar und will von einem zweiten Prozess erstmal nichts wissen. Bis ein Journalist namens Hans-Peter Born im November 1988, also etwa ein halbes Jahr nach Urteilsspruch, das Spielfeld betritt und die Karten noch einmal neu mischt. Er veröffentlicht in der Zeitung Die Weltwoche eine mehrteilige Serie mit dem Titel Ein klarer Fall. In seinen Artikeln nimmt der Journalist den Fall noch einmal Stück für Stück auseinander und weist auf jede noch so kleine Ungereimtheit hin. Sein Fazit: Bruno ist unschuldig.
Der Journalist beschreibt zum Beispiel, wie man Bruno detaillierte Fotos seiner ermordeten Ehefrau vorgelegt habe, um so seine Reaktion zu testen. Und wie man ihn in Handschellen gefesselt und an einer Hundeleine dem psychiatrischen Gutachter vorgeführt habe. Also reiner Psychoterror. Und alles nur in der Hoffnung, ein Geständnis von ihm zu bekommen. Und er nimmt das gerichtsmedizinische Gutachten zum Mageninhalt so sehr in die Kritik, dass die Berner Regierung sich verpflichtet sieht, den Direktor des Gerichtsmedizinischen Instituts zu entlassen, der das Gutachten verfasst hat. Das geschieht am 22. März 1989.
Borns Zeitungsserie wird auch als Buch herausgebracht, das direkt ein Bestseller wird. Angefixt von seinem Erfolg gräbt der Journalist tiefer und veröffentlicht noch ein zweites Buch zu dem Fall im Februar 1990. Er wird immer mehr zu einer Art Anwalt von Bruno, überzeugt, dass Bruno Opfer eines Justizskandals geworden ist und unschuldig in Haft sitzt. In seinem Buch stellt der Journalist eine überraschende und schockierende Hypothese auf. Er schreibt, dass für Christines Tod genauso gut ihre eigenen Eltern verantwortlich sein könnten. Denn sie seien die einzigen, die zu jeder Zeit Zugang zum Haus gehabt hätten.
Er hat auch eine konkrete Vermutung, wie die Tat abgelaufen sein könnte. Er schreibt, es sei zu einem Streit zwischen Christine und ihren Eltern gekommen, in dem es um Bruno und seine Seitensprünge ging. Und zwar im Haus der Eltern. Der Streit sei eskaliert, so schreibt er, weil Christine trotz aller Offensichtlichkeiten immer noch zu ihrem Mann gehalten habe. Der Vater soll sie daraufhin im Zorn niedergeschlagen haben. Ihre Eltern hätten Christine daraufhin für tot gehalten, den Müllsack über den Kopf gezogen, sie in einen Teppich gewickelt, sie rübergetragen in ihr eigenes Haus und in die Kühltruhe gesteckt, um Bruno den Mord in die Schuhe zu schieben. Wie gesagt, so schreibt es der Journalist.
Ja, und dieser Vorwurf schlägt natürlich ein wie eine Bombe. Vor allem, da ja auch der Journalist Bourne keine wirklichen Beweise dafür hat. Er weiß, dass er mit dem Buch die Persönlichkeitsrechte von Christines Eltern verletzt, weshalb er es in einer Nacht-und-Nebel-Aktion in die Buchhandlungen schaffen lässt. Nur wenige Tage steht es in den Buchhandlungen zum Verkauf, bevor es verboten wird. In dieser kurzen Zeit wird die gesamte Erstauflage von etwa 12.000 Stück verkauft. Bourne muss den Eltern eine Entschädigung zahlen und sich entschuldigen.
Und auch wenn die Methoden des Journalisten Bourne durchaus kritisch zu betrachten sind, so hat er etwas Entscheidendes bewirkt. Denn der Fall wird nun tatsächlich nochmal ganz neu aufgerollt. Als Hauptgrund dafür werden Zweifel am gerichtsmedizinischen Gutachten genannt. Der Kassationshof des Kantons Bern hebt im April 1991 das Urteil gegen Bruno auf, wegen berechtigter Zweifel am Tathergang, allerdings nicht an der Täterschaft. Nach 2086 Tagen in Haft, also knapp 6 Jahren, wird Bruno wieder auf freien Fuß gesetzt. Über sein Schicksal muss jetzt also komplett neu entschieden werden.
Etwa 2 Jahre später, am 14. April 1993, beginnt der zweite Prozess im Mordfall Christine. Wieder handelt es sich um einen reinen Indizienprozess. 6 Wochen lang wird verhandelt. Über 40 Stunden lang berät man sich anschließend über das Urteil. Dieses Mal soll alles absolut korrekt verlaufen, damit der Ruf der Berner Justiz nicht noch mehr leidet. Doch die Probleme von damals haben sich nicht einfach in Luft aufgelöst. Im Gegenteil, es sind sogar noch mehr geworden. Der Mord liegt fast 8 Jahre zurück. Einige Ermittlungsfehler können nicht rückgängig gemacht werden. Und das Erinnerungsvermögen vieler Befragter ist getrübt. Dazu kommt, dass niemand mehr wirklich objektiv ist. Unzählige Schlagzeilen in den Medien lassen die Emotionen hochkochen.
Und wir machen es kurz. Auch der zweite Prozess kann keine neuen Erkenntnisse zutage fördern. Es bleibt dabei, dass es zwar viele Indizien gibt, die aber nicht zweifelsfrei für eine Schuld oder eine Unschuld von Bruno ausgelegt werden können. Es mangelt einfach an Beweisen. Man hat bisher ja nicht einmal die Tatwaffe finden können. Was also jetzt tun? Die Justiz sieht für solche Fälle ein klares Vorgehen vor. Ein Konzept, das wir alle kennen, aber über dessen Anwendung wir hier in der Schwarzen Akte eher selten sprechen, nämlich im Zweifel für den Angeklagten.
Und so geschieht es. Bruno wird im Mai 1993 tatsächlich aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Knapp 8 Jahre nach Christines Tod und etwa 5,5 Jahre nach seinem ursprünglichen Schuldspruch. Außerdem stellt das Gericht fest, dass Bournes Anschuldigungen gegenüber den Eltern absolut unbegründet sind. Christines Eltern haben, so das Gericht, nichts mit dem Tod ihrer Tochter zu tun. Bruno hat für seine neue Freiheit ganz wesentlich dem Journalisten Hans-Peter Bourne zu danken, der mit seinen beharrlichen Publikationen den Fall nicht hat ruhen lassen. Sein Vorgehen darf aber durchaus kritisch gesehen werden.
Der Spiegel schreibt dazu Folgendes, Zitat: Doch so verdienstvoll Bournes Kritik an dem ersten Urteil gegen Bruno auch ist, er hat die Grenzen, die auch engagiertem Journalismus gesetzt sind, überschritten. Er hat einem Menschen die Freiheit erkämpft, indem er 2 andere vernichtete. Aber wer war es jetzt? Wer hat Christine ermordet? Diese Frage bleibt nach der Entscheidung des Gerichts wohl erst einmal unbeantwortet. Bruno erhält übrigens eine finanzielle Entschädigung für seine Zeit im Gefängnis, nämlich 411.000 Franken, also um die 440.000 Euro.
Bruno ist allerdings mit dem Urteil so semi-zufrieden. Er fühle sich nicht rehabilitiert, erzählt er der neugierigen Presse nach dem Urteilsspruch. Es ist ja nicht so, dass seine Unschuld bewiesen werden konnte, sondern einfach, dass seine Schuld nicht bewiesen werden konnte. Der Verdacht gegen ihn bleibt in den Köpfen vieler Menschen wohl bestehen, wenn auch unausgesprochen. Die Medien kommentieren das Urteil fast einhellig als logische Konsequenz einer mangelhaften Untersuchung, so die Neue Zürcher Zeitung, als rechtsstaatlich richtig.
Zum Zeitpunkt des Freispruchs ist Bruno übrigens 34 Jahre alt. Er hat also einen großen Teil seines Erwachsenenlebens noch vor sich. Er hat eine zweite Chance auf ein Leben in Freiheit bekommen und nutzt sie auch, fernab von Zeitungen, Fernsehkameras und Bären. Es kommt nach Brunos Freispruch noch zu einigen juristischen Nachbeben, in denen der unterlegene Staatsanwalt unter anderem versucht, das Urteil noch mit einer Nichtigkeitsbeschwerde zu kippen. Aber das Bundesgericht lässt ihn abblitzen. Es sei alles gesagt. Doch auch damit ist der Fall noch nicht zu Ende.
Denn Mitte November 1993, also nur wenige Monate nach dem Freispruch, veröffentlichen eine bekannte Zürcher Rechtsanwältin und eine Berner Juristin ein Buch mit dem Titel »Das Ende der Tage des Zweifelns«. Darin behaupten sie, die Tatwaffe identifiziert zu haben. Und zwar einen Radmutterschlüssel. Die Rechtsanwältin hat Brunos Auto, das er zur Zeit von Christines Tod besessen und danach weiterverkauft hat, aufgestöbert und dem neuen Besitzer abgekauft. Sie hat das untersuchen lassen und festgestellt, dass der Radmutterschlüssel tatsächlich ausgetauscht worden ist.
Ihre Theorie lautet, Bruno hat Christine mit dem Radmutterschlüssel erschlagen, die Waffe beseitigt, den Schlüssel am Auto ersetzen lassen und es dann weiterverkauft. Einen Beweis für diese Theorie gibt es nicht. Es handelt sich also wieder einmal nur um ein Indiz. Man muss aber auch dazu sagen, dass das Auto zu dem Zeitpunkt schon mehrere Jahre bei dem neuen Besitzer war. Er hätte den Schlüssel genauso gut selbst austauschen lassen können. Trotzdem ist die Sache mit dem Radschlüssel super interessant, und zwar auch noch aus einer anderen Perspektive.
Werbung. Werbung Ende.
Denn die Geschichte von Christine hat durch die Sache mit der fehlenden Tatwaffe einen prägenden Einfluss auf die Entwicklung der virtuellen Autopsie in der modernen Forensik gehabt. Ein Assistenzarzt am Berner Institut für Rechtsmedizin hatte während der Ermittlungen nämlich die Aufgabe erhalten, die Verletzungen von Christine dreidimensional zu dokumentieren, um so die Tatwaffe zweifelsfrei identifizieren zu können. Er hat sich an die Arbeit gemacht und ein Verfahren entwickelt, mit dem Wunden dreidimensional nachgestellt werden können. Daraus ist dann einige Jahre später die virtuelle Autopsie entstanden, also quasi die Möglichkeit, in eine Leiche hineinzuschauen, ohne sie wirklich zu öffnen.
Dazu wird die Leiche auf einen Tisch gelegt und in einen Scanner gefahren, wodurch ein sehr genaues Bild vom inneren und äußeren Zustand der Leiche entsteht. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Unter anderem ermöglicht dieses Verfahren, bei einer Schusswunde den vollständigen Schusskanal durch den Körper als 3D-Modell auszudrucken. Die virtuelle Autopsie ist heute ein zentraler Bestandteil der modernen Forensik. Etwa 10 Jahre nach Christines Tod, wir befinden uns also jetzt Mitte der 90er Jahre, kann also nun festgestellt werden, dass ihre tödliche Kopfverletzung tatsächlich von einem Radschlüssel stammt. Trotz dieses Beweises wird der Fall nicht neu aufgerollt, da die Tatwaffe nicht eindeutig einem Täter zugeordnet werden kann.
Der Fall bleibt also bis heute ungelöst. Nur ein Zufall kann jetzt noch helfen, das Rätsel um Christines Tod aufzuklären. Bruno hat neu geheiratet und ist aus Bern weggezogen. Er hält sich aus der Öffentlichkeit fern. Mit der Zeit wurden in der Schweiz auch die Geschworenengerichte abgeschafft. Mittlerweile gibt es sie gar nicht mehr.
Ja, aber es bleiben viele Fragen offen. Fragen, die niemand beantworten kann, aber auf die viele wohl eine Antwort zu haben glauben. Ja, wie sieht's aus, Patrick? Was sagst du? Glaubst du, Bruno war's? Und an der Stelle nochmal Disclaimer, er ist offiziell freigesprochen worden. Das dürfen wir jetzt an der Stelle nicht vergessen. Aber nichtsdestotrotz können wir uns ja austauschen.
Ja, absolut. Ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu sagen. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob er es war. Es deutet natürlich irgendwie alles darauf hin. Aber so ist es halt auch, wie die Geschichte festgehalten wurde, muss man ja sagen. Ja, also wir wissen nicht viel über ihn. Das haben wir heute gehört. Ne? Das würde vielleicht auch nochmal ein bisschen... Seine Hintergründe, das würde vielleicht auch noch mal ein bisschen was sagen über den Fall. Und am Ende des Tages, wo Menschen arbeiten, werden auch Fehler gemacht. daran kann es im Endeffekt einfach liegen.
Und das ist schwierig, ne? Ja.
Wie siehst du es?
Ja, also man muss ja dazu sagen, dass er schon irgendwie geframed wurde, ne? Und in diese Ecke gedrängt wurde, weil auch da nochmal zur Wiederholung, es gibt ja keine Beweise. Also es gab ja nur Indizien beim ersten und beim zweiten Prozess auch. Aber wenn wir das jetzt so hören oder so, wie wir euch das erzählt haben, klingt es ja ganz so, als sei Bruno der Hauptverdächtige. Das lässt sich ja auch nicht absprechen. Und es ist ja auch schon merkwürdig, dass sie in ihrem eigenen Haus in der Kühltor war. Da ist sie ja nicht alleine reingekommen. Und dass er auch ja bei einem Sturm plötzlich joggen gegangen ist und dann ja aber noch in der Kneipe. Und ja, also die Geschichte wirkt einfach irgendwie so ein bisschen konstruiert. Wobei ich jetzt auch wieder daran denken muss, dass Bruno ja gesagt hat, Christine war am nächsten Morgen noch mit dem Mofa unterwegs und es eine Frau gegeben hat, die das auch gesehen hat, die das ja bestätigt hat. Und ihre Aussage wurde ja aber gar nicht ernst genommen. Das ist jetzt nur ein Detail, aber da frage ich mich auch, okay, ihr habt eine Zeugin, warum glaubt ihr der denn nicht?
Ja, stimmt, das habe ich ehrlich gesagt auch schon fast wieder vergessen. Man muss natürlich auch dazu sagen, Zeugen sind jetzt vielleicht auch nicht unbedingt das stärkste Beweismittel, ne? Aber ich finde halt auch, ne, und deswegen sage ich, fände ich interessant, mehr über ihn zu erfahren, weil scheinbar haben die ja wirklich versucht, was aus ihm rauszupressen.
Ja.
Wie er so generell, mich hat es einfach interessiert, wie er neutral betrachtet, und das ist ja das super Schwierige an dem Fall, weil nichts hier, das ist es eigentlich nie, aber hier nochmal ganz besonders, nicht neutral betrachtet wird, wie er reagiert hat, auch als sie denn da im Gericht gesessen haben, das Ganze besprochen haben, ob da irgendein Anzeichen von Reue oder so an ihm zu sehen war. Ja? Deswegen würde mich zum Beispiel interessieren, ist er vielleicht so schlau, ist er denn vielleicht, keine Ahnung, so emotional ungebunden, keine Ahnung, dass er sowas zum Beispiel gar nicht zeigen könnte, ja? Dass irgendwas aus seiner Kindheit vielleicht darauf hindeutet?
Ja.
Oder haben wir das jetzt zum Beispiel einfach auch gar nicht gehört?
Ja, auch das Argument mit der Geliebten, die er da hatte, ne, dass das eben dafür spricht, okay, da war jetzt schon eine neue Frau, er wollte die alte loswerden. Ach, weiß ich nicht. Also ja, kann sein. Und natürlich ist das scheiße, dass er seine Frau betrogen hat und 6 Tage später so dumm war, das kann man jetzt ja einfach mal sagen, so dumm war und da direkt zu einem Gartenfest mit der gegangen ist. Also hätte er ja selber mal drauf kommen können, wie krass verdächtig das einfach rüberkommt. Aber auch da, wie du schon sagst, wir wissen viel zu wenig über ihn, um zu wissen, war er wirklich so blöd? Oder hat er sich gar nichts dabei gedacht? Keine Ahnung, werden wir nie erfahren. Aber weißt du, was ich noch super krass finde an dem Fall? Also natürlich davon abgesehen, dass ein Mensch hier sein Leben verloren hat. Aber ihre armen Eltern, dass die sich im Gerichtssaal noch anhören mussten, dass die das waren. Also dass dieser Journalist es einfach so behauptet hat, dass es die Eltern waren. Weil, also ich glaube nicht, dass das die Eltern waren.
Ja, ich glaube, das wollte ich tatsächlich auch gerade noch sagen, weil ich glaube, worauf wir uns alle einigen können, ist genau dieser Punkt, was du gerade angesprochen hast. Die Eltern da noch reinzuziehen, ne, der Journalist, der das gemacht hat. Also hättest du Beweise, okay, aber er hatte keine Beweise. Nee, er hatte auch wieder nur Indizien so und hatte die Hoffnung, dass das vielleicht dann zu irgendwas führt und hatte ganz ehrlich Geldscheine in den Augen.
Wahrscheinlich, ja. Erklärt ja auch, warum er sein Buch in dieser Nacht- und Nebel-Aktion in die Verkaufsläden gebracht hat, weil ihm natürlich klar war, dass er damit nicht durchkommt. Also, ja, also sehr anmaßend irgendwie, ne, das so in die Welt zu schreien. Ja, er hat was damit bewirkt, aber irgendwie aus den falschen Gesichtspunkten, finde ich. Weil stell dir mal vor, die Eltern sitzen da, müssen mit dem Verlust der Tochter klarkommen. Und ne, wäre sie an einer Krankheit verstorben, wäre das natürlich auch scheiße. Aber dass sie ermordet wurde, das ist ja, ich will nicht sagen noch mal krasser, aber doch irgendwie schon. Und damit klarzukommen, ne, und diese Wut wahrscheinlich ja in dir zu haben auf diese Person, von der du glaubst, sie war es, in dem Fall Bruno, so diese Wut in dir, diese Ungerechtigkeit, und dann wirst du auch noch beschuldigt, dein eigenes Kind umgebracht zu haben. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, was das für Gefühle in den Eltern ausgelöst haben muss, wohin mit der ganzen, ja, neuen Wut, die dadurch ja dazu gekommen ist. Also finde ich super krass, dass Menschen sowas aushalten können.
Ja, da kommt einfach niemand gut aus der Situation raus. Bruno nicht, die Eltern leider nicht, die Justiz, die Polizei, niemand kommt da irgendwie gut bei weg. Um ehrlich zu sein, würde mich an dieser Stelle auch wirklich sehr interessieren, besonders auch an alle, die da vielleicht in der Umgebung wohnen. Ne? An alle Schweizer, an alle Schweizerinnen, hello erstmal. Ihr habt vielleicht ja nochmal eine ganz andere Perspektive, von, ne, weil ihr auch näher da dran seid. Das würde mich mal interessieren. Schreibt uns da gerne mal auf Instagram.
Ja, was habt ihr mitbekommen? Ne? Also habt ihr irgendwas mitbekommen? Habt ihr da zu der Zeit vielleicht in der Nähe gewohnt und habt, wie wir das ja vorhin auch gesagt haben, irgendwelchen Klatsch und Tratsch von den Nachbarn mitbekommen? Also gerne mal erzählen. Und an der Stelle auch vielen Dank an Mirjam. Du hast uns nämlich von diesem Fall erzählt. Und ja, abschließend bleibt uns, glaube ich, nur noch zu sagen, dass hier, ja, Bruno freigesprochen wurde, dass es keine Beweise gab, nur Indizien. Das ist uns nochmal ganz wichtig zu sagen und dass wir gerade über unsere Gedanken und Meinung am Ende hier nochmal gesprochen haben. Und dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, denn am Dienstag gibt es wie immer eine neue Folge auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Silva Hanekamp und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.